Heute Nachmittag steht das Buch des Propheten Haggai vor uns. Bald sind wir jetzt durch mit allen kleinen Propheten, mit allen 12 kleinen Propheten. Es fehlt dann noch Zacharia und schließlich noch Malachi. Haggai, Zacharia und Malachi gehören zu den Prophetenbüchern aus der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Dadurch bilden diese drei eine eigene Gruppe innerhalb der 12 kleinen Propheten. Der Zeitpunkt der Entstehung des Buches fällt in die Ereignisse hinein, die uns im Buch Esra beschrieben werden. Ich lese ganz kurz aus Esra 1. Da haben wir den Abschluss der babylonischen Gefangenschaft der Juden. Und im ersten Jahre Kores des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, da erweckte der Herr den Geist Kores des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Ort, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber, mit Gold und mit Habe und mit Vieh. Nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin. Und die Priester und die Leviten, an jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Das erste Jahr Kores markiert die Zeit, in der die Perser und Meder das babylonische Weltreich erobert haben. Damit kam die babylonische Gefangenschaft der Juden zum Ende. Dieser persische König Kores, oder in der Geschichte sagt man eher Kyros, er hat den Juden die Erlaubnis gegeben, wieder zurückzukehren ins Land der Väter, um dort den Salomonischen Tempel wieder aufzubauen, um den zweiten Tempel zu bauen. Also er hat als Perser die Juden total unterstützt. Die weiteren Abschnitte im Buch Esra zeigen, es kehrten über 40.000 Männer zurück. Nimmt man die Kinder, die Frauen und die Kinder mit dazu, da muss man sagen, da kehrten etwa 200.000 Juden damals aus Babylonien, dem heutigen Irak, zurück ins Land der Vorväter. Persien war also so günstig gesonnen den Juden gegenüber. Und wenn man das mit heute vergleicht, wo Persien, der Iran, zu den Erzfeinden Israels gehört, ist das schon ein eindrücklicher Gegensatz. Aber wir sehen, Gott hatte den Geist von Kyros erweckt und hatte auch die Juden erweckt, damit sie den Wunsch hätten, wieder zurückzukehren nach Jerusalem, um dort das Haus Gottes zu bauen. Salomo hatte ja viele Jahrhunderte zuvor den ersten Tempel gebaut aus Stein. Der sollte die transportable Stiftshütte seit dem Auszug aus Ägypten ablösen. Nach 5. Mose 12, 13 bis 14 durfte Israel nur einen Tempel haben. Dieser eine Tempel war ein Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Heiden, die haben viele Götter und darum auch viele Tempel. Aber Israel sollte mit diesem Tempel in Jerusalem ein Zeugnis setzen unter den heidnischen Völkern, in deren Mitte sie wohnten, dass es eben nur einen wahren Gott gibt. Nun, die Juden waren abgefallen in der Zeit nach Salomo von dem wahren Gott. Und darum ließ Gott eben auch den Tempel in Jerusalem, den Salomo-Tempel, zerstören. Auch die Stadt Jerusalem zerstören Und die Juden mussten nach Babylon gehen. Diese Katastrophe, dieser Untergang hat aber eben Zehntausende dazu geführt, dass sie innerlich eine Umkehr erlebten. Und dann nach diesen Jahren der Gefangenschaft in Babylon bereit waren, wieder zurückzukehren und ganz von vorne zu beginnen. Um dieses eine Zeugnis, oder dieses Zeugnis für den einen wahren Gott wieder aufzurichten. Dieser Heimkehredikt, dieses Heimkehredikt von Kyros, Kores, fällt in das Jahr 539, 538 vor Christus. Esra 1,1. Und dann sehen wir, in der Folge kamen die Juden nach Jerusalem, bevor sie irgend Häuser bauten. Das erste war, sie bauten den Altar wieder auf. Esra 3, Vers 3. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen- und Abendbrandopfer. Das erste war der Bau des Altars. Und die stellvertretenden Opfer wurden wieder eingeführt. Noch bevor das Tempelhaus gebaut wurde, kam der Altar. So konnte der Opferdienst wieder beginnen, auch ohne Tempelhaus. Erst im nächsten Jahr wird dann der Grund gelegt, das entspricht etwa 536 vor Christus, Esra 3, Vers 8. Im zweiten Jahr ihres Kommens zum Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und die übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von 20 Jahren an und darüber, um Aufsicht zu führen über das Werk des Hauses des Herrn. Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihre Kleidung hintreten. Und so weiter. Also der Altar. Dann im zweiten Jahr wurde das eigentliche Tempelhaus wieder aufgebaut. Übrigens, in Kapitel 3, Vers 3 wird gesagt, sie richteten den Altar auf an seiner Stätte. Das heißt, genau auf den gleichen Quadratmetern oder Quadratellen, wo der Altar des Salomonischen Tempels stand, da wurde auch der Altar des zweiten Tempels gebaut. Und auch das Tempelhaus selbst wurde ausdrücklich auf der Spur des Alten aufgebaut. Ich zitiere dazu nur Esra 5, Vers 15. Da sagt der persische König Darius, nimm diese Geräte in seinem Brief. Da zitiert er, was Kyros einst gesagt hatte als Auftrag für die Juden. Nimm diese Geräte, ziehe hin, lege sie nieder in dem Tempel, der zu Jerusalem ist, und das Haus Gottes werde wieder aufgerichtet an seiner früheren Stätte. Hier ist ja der hebräische Text, ist der Urtext nicht hebräisch, sondern aramäisch. Und das Wort bedeutet eben auf der Spur des Alten. Wir haben das auch dann in Kapitel 6, Vers 7. Lass die Arbeit geschehen an diesem Haus Gottes. Der Landpfleger der Juden und die Ältesten der Juden mögen dieses Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen. Das ist aramäisch Atar. Und das meint sogar eine Fußspur. Also auf der Fußspur des Alten. Und so haben die genau auf den Grundmauern des Salomonischen Tempels, auf den Steinen, die noch übrig waren, haben sie einen neuen Tempel exakt an der gleichen Stelle aufgebaut. Darum ist es auch heute sehr wichtig, wenn man in Israel darüber nachdenkt, dass ein dritter Tempel gebaut werden soll, will man den nicht irgendwo auf dem Tempelplatz bauen, sondern exakt an der gleichen Stelle, wo der alte stand. Aber das war lange Zeit nicht mehr eindeutig klar, wo das war. Und erst seit den 1990er Jahren hat ein Architekt-Archäologe, Lane Rittmeier, anhand der archäologischen Überreste so eindeutig und unwiderlegbar bewiesen, wo das war. Sodass man heute ganz genau weiß, exakt an welchem Standpunkt der Altar stand, wo das eigentliche Tempelhaus, alles. Erst jetzt wäre das theoretisch wieder möglich, dass der Tempel auf der Spur des Alten wieder gebaut werden könnte. Das ist noch wichtig aus dem Grund, weil im Jahr 70 wurde ja der zweite Tempel durch die Römer zerstört. Aber dann im zweiten Jahrhundert hat Kaiser Hadrian den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft den Tempel wieder bauen. Das hat eine riesige Euphorie gebracht, aber schließlich wurde Kaiser Hadrian durch die Samariter, so wie das überliefert, umgestimmt. Die haben eine Delegation zu ihm geschickt und gesagt, wenn die den Tempel bauen, werden die wieder rebellieren. Er sagt, ich habe es versprochen. Sag ihnen, sie sollen den Tempel ein paar Ellen verschoben aufbauen. Und dann hat das jüdische Volk den Tempelbau selber begraben. Und sie blieben tempellos bis in die heutige Zeit. Also es zeigt, wie wichtig es ist, auf der Spur des Alten zu bauen. Und der zweite Tempel wurde ganz genau, der Altar an seiner Stätte, das Tempelhaus auf der Spur des Alten gebaut. Ja, also in dieser Zeit sind wir in Esra. Aber wenn man dann Esra 4 liest, sieht man, dass die nichtjüdischen Menschen, die sich da im Land Israel angesiedelt hatten in der Zwischenzeit, die wurden zu Feinden der Juden. Und die wollten um jeden Preis verhindern, dass die Juden diesen zweiten Tempel fertig bauen könnten. Und da haben sie Intrigen gestartet und haben versucht, Persien, die persische Führung dazu zu bringen, den Juden eben diese Erlaubnis, die Kyros gegeben hatte, wieder zu entziehen. Und das hatte schließlich Erfolg, denn in Esra 4, Vers 23 bis 24 lesen wir, wie dann König Adasasta den Juden mitteilte, sie dürfen den Tempel nicht mehr bauen. Und so kamen dann diese nichtjüdischen Menschen aus dem Land Israel und haben die Juden mit Gewalt verhindert, dass sie den Tempel nicht fertig bauen könnten. So gab es also im Jahr 522 einen Baustopp. Übrigens, in den meisten Bibelkommentaren gibt es da einen chronologischen Knacks. Und zwar, weil sie nicht sehen, dieser Artasasta, der das verhindert, dass der Tempel weiter gebaut wird, dieser Artasasta darf nicht verwechselt werden mit einem anderen Artasasta in Nehemia 2. Dieser Artasasta in Esra 4, der ist in der Geschichte bekannt als Pseudosmerdis. Dieser Pseudosmerdis hat sich an die Macht geputscht und hat nur für ein paar Monate regiert über Persien. Und der wird hier Artasasta genannt. Und dieser König hat in den wenigen Monaten, als er regiert hat, 522, hat er den Juden eben die Erlaubnis zum Weiterbau entzogen. Das war eine ganz schlimme Zeit. Jetzt durfte man ja nicht mehr bauen. Aber da hat Gott dann die Propheten Sacharja und Haggai berufen, um die Juden zu ermutigen, sie sollen trotzdem bauen. Trotz dem staatlichen Verbot. Ich lese jetzt aus Esra 4, Vers 23. Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta, das ist eben dieser Pseudosmerdis, vor Rechum und Shimshai, dem Schreiber, und ihren Genossen gelesen war, gingen sie eilends nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Also auf diesen Usurpator, so nennt man einen unrechtlichen Herrscher, Artasasta, dann kam Darius der Perser und auch unter seiner Regierung bis ins zweite Jahr bauten die Juden nicht mehr den Tempel. Aber jetzt lese ich weiter. Esra 5, Vers 1. Und Haggai, der Prophet, und Zacharia, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, welche sie unterstützten. Also in dieser Zeit, wo man nicht mehr bauen durfte, beginnt Haggai und Zacharia zu prophezeien. Und sie ermutigen die Juden, ihr müsst hier zivilen Ungehorsam leisten. Ihr müsst den Tempel bauen. Die ersten, die bauen, sind Zerubabel. Zerubabel war der Führer der Juden seit der Heimkehr aus Babylon. Dieser Zerubabel ist interessant. Er war nämlich ein Nachkomme von dem letzten judäischen König aus der direkten Linie von David. Der letzte König aus der direkten Linie, das war Jojakin. Und später kam dann noch sein Onkel Zedekia. Und dann wurde Jerusalem zerstört. Aber der letzte rechtliche König war Jojakin. Der hatte einen Sohn, der hieß Shealtiel. Und dieser Shealtiel kam natürlich in die babylonische Gefangenschaft. Und da hatte er einen Sohn, Zerubabel. Das heißt, Same aus Babylon. Zerubabel. Also dieses Kind wurde in der babylonischen Gefangenschaft geboren. Aber als sie dann zurückkehrten, war dieser Zerubabel aus der königlichen Linie über David, Salomo, Jojakin, Shealtiel, das war dann der Führer der Juden. Nicht mehr als König, das Königtum war vorüber, aber als politischer Führer. Und dieser Zerubabel hört also als erster auf Haggai und Zacharia und er beginnt wieder zu bauen. Und der zweite, die zweite Schlüsselfigur ist Jeschua, der Sohn Jozadaks. Das war der erste hohe Priester des zweiten Tempels. Und diese beiden Führer, man kann sagen, der politische Führer und der priesterliche, geistliche Führer, beide gehen mit dem Beispiel voran und bauen an dem Haus Gottes weiter. Das also 2 Jahre lang. So da stand, ohne dass weiter daran gebaut wurde. Jeschua ist auch interessant. Sein Geschlechtsregister kennen wir auch aus der Bibel. Er geht zurück auf den Priester Zadok. Zadok, das war der erste hohe Priester im Tempel Salomos. Alle hohen Priester im ersten Tempel, das waren Zadokiden. Und eben auch am Anfang im zweiten Tempel, dieser Jeschua war ein Zadokide. Gott hat alle anderen hohen Priester verworfen und hat gesagt, nur noch von Zadok sollen hohe Priester sein im Tempel. Und so war also dieser Jeschua ein legaler Priester. Aber ich erwähne das aus dem Grund, im 2. Jahrhundert, in der Zeit der Makkabäer, wurde der letzte zadokidische Hohepriester wurde weggejagt. Und als die makkabäische Bewegung schon eben zerfiel, da hat ein Makkabäer, der Priester war, aber nicht aus dieser Linie, der hat das Hohepriestertum an sich gerissen. Und von dort an waren alle oder praktisch alle Hohepriester waren illegal. Das geht also weiter bis auf Kaiaphas. Der hohe Priester zur Zeit Jesu, das war kein Zadokide. Der war eigentlich illegal. Und dieser illegale hohe Priester hat den Herrn Jesus zum Tod verurteilt im Tempel. Also das muss man sich so klar vor Augen halten. Aber dieser Jeschua, das war ein Zadokide, ein treuer Priester, auch nach Gottes Plan. Ja, jetzt haben wir so die Zeitgeschichte vor Augen und eben dieses zweite Jahr von Darius, da wird plötzlich wieder gebaut und interessant, sie bauen und das Volk, werden wir gleich sehen, fing dann auch wieder an zu bauen, ermutigt durch das Beispiel und dann gibt es wieder eine Korrespondenz mit dem König in Persien. Und die nehmen das auf und sagen, ja, wir wollen das untersuchen, ob das wirklich illegal ist, was die Juden machen. Und dann haben sie in einem Archiv in Persien, haben sie gefunden, diesen Erlass von Kores. Und dann hat Darius gesagt, ja, Kores hat ja das ganz klar erlaubt. Und er hat gesagt, der Tempel soll wieder aufgebaut werden auf der Spur des Alten, also ihr dürft. Und so bekamen sie offiziell die Erlaubnis und konnten schließlich in kürzester Zeit den Tempel vollenden, im Jahr 516 vor Christus. Ich lese noch Esra 6, wo man diese Vollendung sieht. Esra 6, Vers 14. Und die Ältesten der Juden bauten, und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais des Propheten und Zacharias des Sohnes Idos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehle Kores und Darius und Artasastas des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde beendet bis zum dritten Tag des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Also von 520 bis 516 bringen sie den zweiten Tempel zum Abschluss und dann wird ein großes Fest in Jerusalem gefeiert. Jetzt sehen wir, also Haggai zusammen mit Zacharia hatte eine ganz gewaltige Bedeutung, damit es zur Vollendung des zweiten Tempels kam in Jerusalem. Man kann das Buch Haggai so zusammenfassen. Das Volk hatte nach der babylonischen Gefangenschaft begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Schwere politische Spannungen führten zu einem Baustopp. Die damit verbundene allgemeine Frustration hatte schwere Prioritätenverschiebungen zur Folge. Persönlicher Komfort ging der Sache des Herrn vor. Haggai bewegte das Volk zur Umkehr und motivierte es zur Liebe und Hingabe an den Herrn. Diese Hingabe äußerte sich in der aktiven Arbeit im Tempelbau. Wir werden gleich sehen, wenn wir Haggai 1 lesen. Haggai sagt, wieso baut ihr euch schöne Häuser, während der Tempel einfach so brach liegt? Da hätten die Juden sagen können, ja, das machen wir, weil wir dürfen ja gar nicht am Tempel bauen. Aber er sagt, euch sind eure Häuser wichtiger als das Haus Gottes. Sonst würdet ihr bauen. Und es hat sich ja gezeigt, als dann Zerubabel und Jeschua bauten, trotz des Verbotes, gelang es trotzdem. Gott hat dann das so eingerichtet, dass sie trotzdem bauen konnten. Aber interessant, sie mussten zuerst gehorsam sein und der Sache Gottes den ersten Platz geben, die erste Priorität geben, vor ihren persönlichen Belangen, vor ihren eigenen Häusern. Und jetzt wird klar, warum man eben sagen kann, das Thema des Propheten Haggai ist, in einem Satz gesagt, der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Merken wir auch, wie das eigentlich sehr gut passt zu dem Thema der Sendschreiben. Im Sendschreiben an Ephesus wirft der Herr dieser Gemeinde, die zwar treu eben in vielen Dingen noch klar steht, aber er sagt, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, die dem Herrn im Leben, im Herzen den ersten Platz gibt. Das ist Gottes Wille. Der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Dazu ein Vers aus Kolosser 1, Vers 18. Das kann man so als Überschrift über Haggai setzen. Da steht von Jesus Christus ganz am Schluss des Verses, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Das ist Gottes Wille, dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Und wir können auch Matthäus 6, Vers 33 als Titel nehmen, wo der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es geht im Zusammenhang um allgemeine Sorgen, was sollen wir essen, was sollen wir anziehen. Das sind nicht Dinge, die keine Bedeutung haben. Aber der Herr Jesus sagt, das soll unser Denken nicht erfüllen, sondern an erster Stelle muss stehen Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Also seine Gerechtigkeit und seiner Gerechtigkeit, das bedeutet die Gerechtigkeit von Gott. Der sollen wir zuerst nachstreben. Und darum kam der Tempelbau Gottes zuerst vor dem Bau von persönlichen eigenen Häusern. Der Herr soll in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz. Das sehen wir auch im Sendschreiben an Ephesus, Offenbarung 2. Der Herr sagt, du hast deine erste Liebe verlassen, tue nun Buße. Wenn aber nicht, so werde ich deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken. Die Gemeinde sollte ein siebenarmiger Leuchter sein, der für Gott Licht verbreitet. Aber wenn die Gemeinde nicht zurückkehrt zur ersten Liebe, dann will Gott diesen Leuchter wegschieben und nicht mehr brauchen als Zeugnis. Das zeigt, also es gibt keine Alternative zum ersten Platz des Herrn in unserem Leben. Der zweite Platz ist nicht akzeptiert. So, jetzt lesen wir den Text von Haggai. Auf Seite 2 schlagen wir auf. Da habe ich den Propheten Haggai übersetzt. Und zwar so wörtlich wie möglich, noch wörtlicher als die alte Elberfelder. Und ich habe auch darauf geachtet, weil der größte Teil poetisch ist, also in Verszeilen geschrieben ist, habe ich das so ausgedruckt, dass man jede poetische Verszeile für sich sieht auf dem Blatt. Das hilft effektiv, um die hebräische Poesie besser zu erfassen. Haggai 1, Vers 1, das ist gewissermaßen die Titelüberschrift. Im Jahr 2 von Darius dem König, im sechsten Monat, am Tag 1 des Monats, geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Jehoshua, dem Sohn Jehozadaks, dem Hohenpriester, in dem er sprach. Also hier wird das Buch gerade datiert, Jahr 2 von Darius, das ist das Jahr 520 vor Christus. Und die erste Offenbarung kam also am ersten Tag des sechsten Monats. Die Botschaft richtete sich ganz speziell an die beiden Führer, Zerubabel. Übrigens, ich habe hier Zerubabel mit Z geschrieben. Das, im Hebräischen spricht dieses Z wie dem französischen Z. Also das stimmhafte Z, wie Zero, ja? Zerubabel. Spross aus, oder Same aus Babel. Und zu Jehoshua. Das ist die Langform von Yeshua. Ja, in Esra hatten wir die Kurzform Yeshua. Hier Jehoshua. Das ist der hohe Priester, der erste hohe Priester im zweiten Tempel. Und jetzt kommt der erste Teil im Buch, den ich überschrieben habe. Ermahnung zur Arbeit am Haus Gottes. 1 Vers 2 bis 11. So spricht der Ewige, der Heerscharen, indem er spricht, dieses Volk, sie sagen, nicht ist es die Zeit des Kommens, die Zeit des Hauses des Ewigen, dass es gebaut werde. Da geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, indem er sprach. Und jetzt kommt es poetisch. Ja? Also das, was das Volk sagt, das ist nicht poetisch. Und jetzt spricht Gott, und das ist Poesie. Ist es die Zeit für euch, um zu wohnen in euren getäfelten Häusern, während dieses Haus wüst dasteht? Und nun, so spricht der Ewige der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingesammelt. Ihr habt gegessen, aber nicht bis zur Sättigung. Ihr habt getrunken, aber nicht bis zum Vollsein. Ihr habt euch gekleidet, aber nicht zum Warmwerden für sich. Und der Lohnarbeiter hat Lohnarbeit geleistet für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Ewige der Heerscharen. Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt auf die Hügel und bringt Holz herbei und baut das Haus, damit ich an ihm Wohlgefallen finde, und so werde ich verherrlicht werden, spricht der Ewige. Ihr habt euch zu vielem zugewandt. Und siehe, es ist zu wenigem geworden. Weswegen? Spruch des Ewigen der Heerscharen. Wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht, während ihr läuft, ein jeder für sein Haus. Darum hat der Himmel zurückgehalten den Tau und die Erde ihren Ertrag. Ja, ich habe eine Dürre herbeigerufen über das Land und über die Hügel und über das Korn und über den Most und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über den Menschen und über das Vieh und über alle Mühe der Handflächen. Man merkt, es ist also sehr wörtlich. Aber, ich denke, man versteht es trotzdem. Und gerade die Verszeilen machen vieles klar. Also, das Erste, was Gott sagt, er zitiert das Volk. Sie sagen, es ist jetzt nicht die Zeit, dass man den Tempel bauen kann. Ja, warum? Ja, weil die persischen Könige haben es verboten. Aber das bedeutet jetzt nicht, aus Gottes Sicht, dass man dann nicht bauen sollte. Es war ja Gottes Befehl, den Tempel zu bauen. Und dieser Befehl wurde schon gegeben durch Mose in 2. Mose 25, nach dem Auszug aus Ägypten, haben wir das Gebot zum Tempelbau. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Und in der Folge hatten die Israeliten, damals nach dem Auszug aus Ägypten, die Stiftshütte gebaut. Aber dieses Gebot hier hat sich nicht beschränkt auf die Stiftshütte. Es ist ein allgemein gültiges Gebot, das so lange gilt, wie auch das Gesetz gilt. Und so galt dieses Gebot auch später zum Bau des Salomonischen Tempels. Und weil dieses Gebot ja nie aufgehoben wurde, galt es eben auch zur Zeit, als sie zurückkamen aus Babylon. Ihr sollt mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Also das Gebot war da, aber das Volk hat gesagt, ja, wir können es nicht umsetzen, weil die politischen Umstände erlauben es nicht. Aber wir sehen, Gott akzeptiert das Argument nicht. Er macht vielmehr den Vorwurf, ihr baut für euch Häuser, aber das Haus Gottes, das interessiert euch nicht. Aber interessant ist, sobald das Volk gehorsam ist und den Tempel baut, macht Gott die Türe auf, dass sie es auch wirklich tun können. Und so sehen wir hier einen Grundsatz. Gott will zuerst den Gehorsam von unserer Seite. Und wenn er da ist, die Bereitschaft, dann macht Gott plötzlich Türen auf, die wir gar nicht gesehen hatten. Dieses Grundprinzip sehen wir auch in der Geschichte von Daniel. Daniel kommt nach Babylon. Und es ist ihm klar, er muss, weil er eine Ausbildung am königlichen Hof machen muss, muss er diese unreinen Speisen und auch das Götzenopferfleisch, das dort serviert wurde, essen. Aber in Daniel 1, Vers 8 steht, Daniel nahm in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen mit dieser Speise. Und dann hat er einen Vorstoß gemacht, und hat gefragt, ja, könnt ihr nicht eine Ausnahmeregelung haben und so weiter. Und dann steht, der Herr gab Daniel Gnade. Und der Weg wird geöffnet, dass Daniel nur noch Gemüse essen muss und so also herumkommt um das Götzenopferfleisch und auch um den Wein, den man auch für die Trankopfer für die Götter verwendete. Aber es ist nicht so, Daniel ist nicht nach Babylon gekommen und hat sich gesagt, ja, wenn Gott wirklich will, dass ich kein Götzenopfer esse, dann wird er schon irgendwie das machen, dass ich da herumkomme. Das ging nicht so. Er musste die Initiative nehmen, ich will das nicht tun. Und dann gab Gott die Gelegenheit, dass er es auch nicht tun musste. Und hier haben wir das Gleiche. Sie dürfen nicht bauen, aber sie wissen, Gott will es. Und sobald sie es tun, geht auch die Türe auf, dass sie es können. Ein wichtiger Grundsatz, Der Mensch muss Gott gehorsam sein. Und wenn er das tut, dann wirkt Gott von seiner Seite her auch. Das können wir auch auf die Evangelisation übertragen. Wenn wir nichts machen, müssen wir auch nicht erstaunt sein, dass nichts geschieht. Aber es ist so, wenn wir etwas machen, dann stellen wir plötzlich fest, dass der Herr in den Herzen wirkt und es kommt zu Bekehrungen. Und wir können ja nicht sagen, ja, das ist, weil wir das so toll gemacht haben. Nein, wir wissen ganz genau, dass der Herr die Herzen geöffnet hat, aber das wäre nicht so gekommen, wenn wir nicht gehorsam gewesen wären. Also der Mensch muss bereit sein zu handeln nach Gottes Anordnung und dann wirkt Gott auch. Diesen Grundsatz lernen wir hier aus Haggai 1. Übrigens, ich habe von zivilem Ungehorsam gesprochen. Das ist natürlich nur eine ganz kleine Ausnahme. In Römer 13 wird uns ausführlich erklärt, dass jeder Christ muss den obrigkeitlichen Einrichtungen sich unterwerfen. Und es steht sogar in 1. Petrus 2, dass man sich allen menschlichen Einrichtungen unterwerfen muss. Das war mir eine Hilfe, um klar zu sehen, dieses menschliche Einrichtungen in 1. Petrus 2, Vers 13, zeigt, dass obrigkeitliche Anordnungen manchmal sehr menschlich behaftet sein können. Ja? Es gibt doch Stellen, wo man sagen muss, also hier kann man doch ohne Problem 80 fahren. Und warum soll man hier 40 fahren? Ja? Aber das ist keine Begründung, um hier zivilen Ungehorsam zu leisten. Weil es eine menschliche Einrichtung ist und die sagen, jetzt hier fährt man 40, dann müssen wir uns auch dem unterstellen. Aber es gibt eine Ausnahme und das haben wir in Apostelgeschichte 4. Der oberste Gerichtshof von Israel befiehlt Johannes und Petrus, sie dürfen nicht mehr evangelisieren. Und die sagen es ganz klar vor dem Gericht, in Apostelgeschichte 4, Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, indem sie nicht fanden, auf welche Weise sie sich strafen sollten, um des Volkes willen. Also Petrus sagt ganz klar, wenn die Obrigkeit uns verbietet, Zeugnis abzulegen, dann müssen wir zuerst Gott gehorchen und nicht der Obrigkeit. Aber nur in diesem Punkt. Und wir haben das noch bestätigt in Kapitel 5. Vers 29, Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daraus leiten wir ab, wenn die Obrigkeit uns etwas verlangt, was direkt gegen Gottes Gebote geht, dann müssen wir nicht gehorchen. Aber noch wichtig, die Apostel haben weiterhin in der Apostelgeschichte den Sanhedrin, den obersten Gerichtshof, als Obrigkeit anerkannt. Wir können also nicht zum Schluss kommen, wenn eine Obrigkeit falsche, gottwidrige Beschlüsse herausgibt, dann müssen wir sie als Regierung nicht mehr anerkennen. Das wäre ein Fehlschluss. Sondern nur in diesem Punkt, wo sie Gottes Gebote entgegengehen. Das ist übrigens auch wichtig. Es gibt Kinder, die haben das Gefühl, wenn der Vater versagt, dann müssen sie ihm überhaupt nicht mehr gehorchen. Das ist überhaupt nicht wahr. Nur in einem Punkt, wo der Vater oder die Mutter etwas verlangt, das ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt, dann besteht das Recht eben auf Ungehorsam. Aber sonst in allen anderen Punkten lehrt die Bibel den Gehorsam auch gegenüber den Eltern. Also das Versagen einer Autoritätsperson berechtigt nicht, die Autoritätsperson in Frage zu stellen an sich. Ein sehr wichtiger Punkt. Das gilt auch für Lehrer. Wenn ein Lehrer von Kindern etwas verlangt, was gegen Gottes Wort geht, dann darf ein Kind in diesem Punkt eben ungehorsam sein, aber sonst in allen anderen Punkten gehorsam. Und das hilft auch, dass eben eine Obrigkeit sehen muss, Christen sind nicht gefährlich. Christen sind keine Revoluzzer. In der Sowjetunion wurden die Christen ja eben ganz massiv verfolgt, über Jahrzehnte hinweg. Aber sie haben einfach nur dort Ungehorsam geleistet, wo man verlangte, man darf die Kinder nicht unterweisen in der Bibel. Man darf nicht evangelisieren und so weiter. Da haben sie der Obrigkeit Widerstand geleistet, aber sonst haben sie für die Obrigkeit gebetet. Und es bestand nie ein Grund, dass der KGB etwa Angst hätte haben müssen, dass die Christen für die Sowjetunion eine Gefahr werden und sie umstürzen. Nie. Sie waren loyale Bürger, aber sie wussten, wo die Grenze ist. Ja, also wir kehren zurück zu Haggai 1, Vers 4. Sagt Gott, ist es die Zeit für euch? Das Volk sagt in Vers 2, nicht ist es die Zeit, um das Haus zu bauen. Und das ist betont im Griechischen, im Hebräischen, darum habe ich das so kursiv gesetzt. Ist es Zeit für euch? Um zu wohnen in euren getäfelten Häusern, während dieses Haus wüst dasteht. Sie haben sich gesagt, ja gut, wenn man nicht am Tempel bauen kann, so kann man wenigstens unsere Häuser schön bauen. Aber Gott akzeptiert diese Prioritätenverschiebung nicht. Er hat nichts dagegen, gegen die Häuser an sich, aber wenn die eigenen Häuser wichtiger sind als das Haus Gottes. Jetzt übertragen auf heute, was bedeutet der Tempel heute und der Tempelbau? In 1. Korinther 3, Vers 16 sagt Paulus zur Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Also hier wird klar gesagt, die örtliche Gemeinde wird als Gottes Tempel bezeichnet. Der Geist Gottes wohnt in der Gemeinde. Und wenn jemand diesen Tempel zerstört, dann kommt er selber unter das Gericht Gottes. Zerstören ist hier das Gegenteil von Bauen. Also wir haben den Auftrag, hier zu bauen. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Der Grund für den zweiten Tempel wurde ja gebaut im zweiten Jahr, als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft, haben wir gelesen, Esra 3. Aber jetzt sagt Paulus, ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also, der Grund wird gelegt. Das hat Paulus als Gemeindegründer gemacht. Er nennt sich als Gemeindegründer weiser Baumeister. Wörtlich steht hier ein weiser Architekt im Griechischen. Also Gemeindegründung ist die Arbeit eines Architekten. Aber dann bauen andere weiter an der gleichen Gemeinde. Und er warnt, wie man da baut. Dass man also nur gottgemäß bauen darf. Jetzt haben wir also die Parallele. Tempelbau heute bedeutet Evangelisation, Mission und die Gründung von Gemeinden. Das Haus Gottes wird gebaut. Das ist übrigens noch wichtig, es gibt viele Missionare in der dritten Welt, die bauen oder versuchen zu missionieren über humanitäre Hilfsprojekte. In manchen Ländern kommt man auch gar nicht anders hinein, um zu evangelisieren. Aber wichtig ist, der Blick muss darauf gerichtet werden, es geht nicht nur darum, dass Menschen zum Glauben kommen, sondern diese lebendigen Bausteine, so nennt 1. Petrus 2 jeden einzelnen Gläubigen, die müssen jetzt auch aufgebaut werden am Ort als ein Haus. Das heißt, die Gründung von Gemeinden am Ort, das ist absolut notwendig. Dafür muss gesorgt werden. Und das ist eben hier für uns der Tempelbau. Aber wenn uns unsere privaten, persönlichen Belange wichtiger sind als das Werk Gottes, dann erklärt Gott hier in Haggai 1, Vers 6, ihr habt viel gesät, aber wenig eingesammelt. Also es hat wirklich, die haben wirklich so viel Enttäuschung erlebt in dieser Zeit. Gesät, aber es hat nichts gebracht. Ihr habt gegessen, aber sie konnten nicht mal richtig bis zur Sättigung essen. Ihr habt getrunken, aber eben nicht, übrigens, wenn es heißt, aber nicht bis zum Vollsein, das heißt nicht bis zum Betrunkensein, ja? Sondern es heißt eben, dass man so viel Flüssigkeit zu sich nimmt, damit, dass man eben sich auch da gesättigt fühlt. Ihr habt euch gekleidet, aber nicht zum Warmwerden. Und sie haben Arbeit, Lohnarbeit geleistet, aber es war wie, wenn das Portemonnaie ein Loch hatte. Es reichte einfach nicht. Das kennt man als Phänomen, oder? Das Geld kommt rein, regelmäßig, und es reicht einfach nie. Komisch. Aber hier erklärt Gott ganz klar, das war die Folge für ihre Prioritätenverschiebung. Wir finden immer wieder diesen Ausdruck, richtet euer Herz auf eure Wege, Vers 5. Und dann am Schluss von Vers 7 wieder, richtet euer Herz auf eure Wege. Dieser Ausdruck bedeutet im Hebräischen, ich habe das erklärt auf Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Punkt 4. Richtet euer Herz auf, das kommt vor in 1 Vers 5, 7, dann wieder 2 Vers 15 und 18. Das kommt also ständig wieder vor, wie ein Refrain. Das bedeutet, richtet eure Aufmerksamkeit auf. Oder auch einfach passt auf. Zum Beispiel irgendwo im Straßenverkehr in Israel, wo es gefährlich wird, steht eine Tafel mit Sim Lev. Richte dein Herz. Richte das Herz. Das heißt, pass auf. Das ist ein normaler Ausdruck. Also, richtet euer Herz auf eure Wege heißt, überdenkt mal euer Leben. Wie euer Lebensweg gegangen ist. Passt auf, wie steht es eigentlich um euren Lebensweg? Und jetzt in Vers 8 macht Gott Mut, sie sollen bauen. Steigt auf die Hügel, bringt Holz herbei, baut das Haus, damit ich Wohlgefallen finde und so werde ich verherrlicht werden. Und er sagt Vers 9, aber weil ihr eben das nicht gemacht habt, ihr habt euch vielen Dingen zugewendet, aber es hat einfach nichts gebracht. Es war kein Segen Gottes darauf. Weswegen? Und er wird erklärt, wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht. Während ihr läuft, ein jeder für sein Haus. Und Gott hat also aktiv den Regen zurückgehalten und eine Dürre gebracht. Ja, hätte es die Ökologen gegeben schon damals, die hätten gesagt, es gibt den Klimawandel. Ja, das hat den Klimawandel gegeben, der Regen kam nicht mehr. Aber das war Gottes aktives Werk in der Natur. Also Gott handelt aktiv in der Natur. Und wir können nicht die Natur uns so vorstellen, es ist so eine Uhr, die Gott, der Schöpfer, am Anfang aufgezogen hat und jetzt tickt sie irgendwie von selbst ab. Und das läuft einfach autonom nach autonomen Gesetzen. Nein, die Bibel stellt uns Gott vor als einen Gott, der aktiv in der Natur wirkt. Und darum, wenn kein Regen kommt, ist es Gottes Werk. Und wenn zu viel Regen kommt, ist es auch Gottes Werk. Aber wenn man das heute sagt, ist das politisch nicht korrekt. Aber sehr vieles, was politisch korrekt ist, ist einfach falsch. Ja, also Gott sagt ausdrücklich, ich habe eine Dürre herbeigerufen über das Land, Vers 11. Und sogar Krankheiten über die Pflanzen, wie wir gleich noch sehen werden. Gott hat das aktiv gewirkt. Hier gibt es ein Wortspiel. Ich habe bei Vers 11, ja, ich habe eine Dürre, Fußnote 12 gesetzt. Bei Fußnote 12 steht Hebräisch Choref. Da schreibt man Ch, R, F, ja, V. Das ist ein Wortspiel, weil in Vers 9 am Schluss steht doch wegen meines Hauses, weil es wüst dasteht. Ich habe erklärt in Fußnote 11, Hebräisch Charef, aber man schreibt es genau gleich wie Choref. Man liest nur anders. Ja? Das ist ein Wortspiel. Das Haus steht wüst da, Charef, und wegen dem hat Gott Choref gerufen. Die Dürre. Also da wird ganz klar der Zusammenhang zwischen dem Werk Gottes und der Natur hergestellt. Also Klimawandel und die Zunahme der Katastrophen, die nachweislich so drastisch zunehmen seit den 1990er Jahren, das ist nicht ein Märchen, sondern das ist eine Tatsache, aber es ist nicht einfach, weil die Menschen viel Auto fahren, sondern es ist wirklich ein Gericht Gottes. Und der Jesus sagt in Matthäus 24 viele Naturkatastrophen voraus als Zeichen seiner Wiederkunft. Und übrigens stellt man ja heute auch einen Klimawandel auf dem Mars fest. Und dort fahren ja ziemlich wenig Autos. Ja, ein paar wenige hat es ja gehabt, hat man ihn aufgeschickt. Aber die fahren nicht mit Diesel und nicht mit Benzin. Und trotzdem gibt es einen Klimawandel. Woher kommt das? Zur gleichen Zeit wie die Erde. Nun, National Geographic hat vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass eben die Sonnenaktivität drastisch zunimmt. Und zwar seit den 1990er Jahren. Und zwar, die Sonne spielt verrückt. Also da gibt es Ausbrüche von Explosionen, die so gewaltig sind, dass Sonnenwind, das sind ja Teilchen, die die Sonne bei ihren Ausbrüchen ins Weltall schleudert, der Sonnenwind, der früher 3 Tage brauchte, um bis zur Erde zu kommen, kann heute in 3 Stunden die gleiche Distanz von 150 Millionen Kilometer zurücklegen. Die Sonne spielt verrückt. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 21, dass in der Endzeit auch Zeichen geschehen werden an der Sonne. Die sind effektiv schon da. Übrigens, damit will ich nicht sagen, man soll Auto fahren, so viel man will. Ja? Damit hat es nichts zu tun. Aber es wird von gewissen anderen Tatsachen wird abgelenkt, die wir auch sehen müssen. Und darin sehen wir Gottes Werk. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem, wie der Mensch handelt und wie Gott in der Natur handelt. Und es besteht ein Zusammenhang, wie Gott in unserem Leben wirkt und Segen gibt und unsere Hingabe an ihn. Wir müssen dem Herrn den ersten Platz geben. Nirgends hat er uns in der Bibel verheißen, für die Christen, dass wenn wir treu sind, dass wir dann reich werden und so weiter. Aber was wir doch sagen können, ist, wenn wir dem Herrn treu sind, ihm den ersten Platz geben, am ersten nach dem Reich Gottes trachten, dann sagt der Herr Jesus, und diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das ist es. Und er spricht dort nicht über Mercedes und so, oder? Ja, darauf haben wir keinen Anspruch. Das meine ich. Nichts gegen Mercedes an sich, aber wenn es Leute gibt, die denken, wir haben einen Anspruch. Nein, einfach das, was wir brauchen, gibt uns der Herr, wenn wir ihm den ersten Platz geben im Leben. Ja, jetzt kommen wir schon zum zweiten Hauptteil in Haggai. Überschrieben hier mit Erweckung unter dem Volk als Antwort auf die Botschaft. 1:12-15. Haben wir gesehen, eine ganz kurze, poetisch gestaltete Botschaft von Haggai. Und was ist nun die Reaktion? Da hörte Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jehozadaks, der hohe Priester, und all der Überrest des Volkes auf die Stimme des Ewigen ihres Gottes. Ja, auf die Worte Haggais des Propheten, gemäß dem, wie der Ewige ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Angesicht des Ewigen. Da sprach Haggai, der Gesandte, durch die Sendung des Ewigen zu dem Volk, in dem er sprach. Das war jetzt übrigens alles wieder Prosa, darum habe ich es auch so Prosa gesetzt, wie ein gewöhnlicher Text. Und jetzt kommt wieder eine kurze Botschaft von Haggai, aber das ist Poesie. Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. Und der Ewige erweckte Zerubabel, den Sohn Shealtiels, des Landpflegers von Juda, und den Geist Jehoshuas, des Sohnes Jehozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und führten das Werk aus am Haus des Ewigen der Heerscharen, ihres Gottes. Am Tag 24 des sechsten Monats im Jahr 2 von Darius dem König. Was mich überwältigt ist, dieser Prophet gibt eine kurze Botschaft, Vers 4 bis 11, und alle hören. Die macht rechts umkehrt. Das ist unglaublich, so etwas möchte ich auch mal heute sehen, dass jemand predigt und dann machen alle rechts umkehrt. Aber das ist da geschehen. Und zwar sieht man doch, Zerubabel und Jehoshua werden zuerst erwähnt, da hörte Zerubabel und Jehoshua und dann der ganze Überrest, der eben zurückgekehrt war aus Babylon. Das heißt also, diese beiden Männer, die eine besonders verantwortliche Position eingenommen haben unter dem Volk Gottes als Führer, man könnte die vergleichen heute mit Ältesten in der Gemeinde, ihr Beispiel und alle folgen. Das ist genau das, was Gott von Ältesten erwartet im Neuen Testament. 1. Petrus 5, da sagt Petrus in Vers 1, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden sollte. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwillig, nicht als die der Herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Also Petrus spricht hier die Mitältesten an. Und er sagt, hütet die Herde Gottes. Übrigens, hüten ist nicht das gleiche wie sie jagen und treiben. Ja? Hüten. Das heißt, sie pflegen. Und er sagt nicht eure Herde. Also mir wird es jedes Mal schwül, wenn jemand sagt, meine Gemeinde. Das gibt's gar nicht. Außer wenn man sagt, meine Gemeinde, das ist die Gemeinde, wo ich hingehe, ja? In dem Sinn sagt man das. Aber meine Gemeinde, quasi die Gemeinde, die ich, hier steht, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Sie gehört nicht Ihnen, sie ist bei Ihnen. Und dann, die Aufsicht nicht aus Zwang führen. Drittens, sondern freiwillig. Drittens, nicht um schändlichen Gewinn willen, also nicht um mit irgendwelchen finanziellen Gewinnabsichten und dann, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Also Älteste sind keine Könige, aber indem ihr Vorbilder der Herde seid. Das ist genau das, was etwa ein Offizier ist in der israelischen Armee. Die machen das anders als normalerweise in den Armeen dieser Welt. Die sagen nicht, geht, den Soldaten, sondern die sagen, Lechacherei, Lechuacherei, kommt mir nach. Und das ist eine Erklärung, warum die israelische Armee dermaßen erfolgreich war im Sechstagekrieg. Als in 6 Tagen eine Übermacht an 3 Fronten geschlagen wurde. Nämlich bei der ägyptischen Armee sieht man das sehr schön. Da war ein riesiges Kontingent der Armee, war in der Sinai-Wüste und konnte eingekesselt werden von Israel. Und dann waren sie abgeschnitten von der Kommandozentrale und da wussten sie nichts mehr, was sie machen sollten. Buchstäblich, die waren einfach da, die konnten nichts mehr machen. Und dann konnte man die gefangen nehmen. Aber bei israelischen Truppen geht das bis in die kleinen Einheiten, da ist jeder Führer autonom. Also ein Offizier mit ein paar Männern, der kann immer noch selber entscheiden, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und er geht mit seinem Beispiel voran. Und darum sind auch überproportional viele Offiziere gefallen, weil die vorangehen. Aber das Beispiel ist dermaßen motivierend, dass die Soldaten einfach mitgehen. Und so ist es auch, eben indem ihr Vorbilder der Herde seid, durch das Beispiel kann man andere zur Treue und zur Nachfolge motivieren. Und wir sehen, in Esra 5 haben wir gelesen, auf die Prophetie von Haggai und Zacharia hin gingen zuerst Zerubabel und Jeschua an die Arbeit und dann kamen alle mit. Übrigens, dieser Spruch von Haggai als Antwort auf die Umkehr ist nicht gerade sehr lang, ja? Ich habe in Fußnote 15, das steht in Vers 13, Fußnote 15 habe ich das beschrieben. Diese Weissagung umfasst im Hebräischen nur 4 Wörter. Ich bin mit euch, ani itchem, Spruch des Ewigen, ne'um Adonai. Schön, 2 Verszeilen, 2 Wörter. Das ist ziemlich knapp, oder? Ani itchem, ne'um Adonai. Fertig war die Botschaft. 4 Wörter. Da habe ich gestaunt. In 1. Korinther 14, Vers 19 sagt ja Paulus, es bringt ja nichts, wenn jemand in einer fremden Sprache 10.000 Wörter sagt. Das ist ein halbes Büchlein übrigens. Ja, so ein kleines Büchlein ist etwa 20.000 Wörter. Kleines Büchlein, 10.000 Wörter. Bringt nichts in einer Fremdsprache, wenn die Leute nicht verstehen. Und er sagt, lieber spreche in der Gemeinde 5 Wörter, die verständlich sind, und erbaue die anderen. Also diese, Paulus stellt so gewissermaßen vor, das Minimum für eine erbauliche Botschaft 5 Wörter. Was wäre das zum Beispiel? Im richtigen Moment, zu den richtigen Personen. Der Herr ist mein Hirte. Ja, geht. 5 Wörter. Aber richtig. Erbauung, wenn es im richtigen Moment gesagt wird. Aber Haggai unterbietet das noch mit Ani etchem ne'um Adonai. Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen. Und dann wird in Vers 14 erklärt, diese Erweckung, diese Umkehr war das Werk Gottes. Der Ewige erweckte Zerubabel. Und weiter, und den Geist Jehoshuas, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes. Das war also Gottes Werk in diesen Menschen, das dazu geführt hat. Interessant ist hier, der Geist des Menschen wird erweckt, nicht seine Seele. Es gibt Menschen, die denken, wenn wir die Leute so richtig weich kriegen, da gibt es verschiedene Methoden, ja, dann bekehren sie sich. Aber dann hat man eben seelische Bekehrungen. Und am nächsten Tag kommt die Ernüchterung. Und es gibt ja manche Leute, die haben sich so seelisch bekehrt und dann haben sie gesagt, was war jetzt? Jetzt spüre ich ja nichts mehr davon. Aber hier, wie gesagt, der Geist wird erweckt. Der Geist des Menschen hat die Fähigkeit zu verstehen, zu begreifen und Gottes Existenz wahrzunehmen. Im Psalm 77 steht: Ich dachte nach über die Tage von alters her und mein Geist forschte in mir. Also der menschliche Geist kann über das Vergangene nachdenken, wie Gott gehandelt hat in der Geschichte. Und in Römer 8 lesen wir, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Tier hat keinen Geist, aber Tiere haben eine Seele, das sagt die Bibel. Darum, das merkt man, ein Hund kann einen wirklich das Herz brechen, wenn er winselt und jault und wirklich ein seelisches Bedürfnis hat nach Gemeinschaft, ja? Aber ein Hund hat keine Gotteserkenntnis. Und er kann nicht darüber nachdenken, über Gottes Handeln in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft. Das kann nur der Mensch, weil er einen Geist hat. Der Mensch ist eine Einheit von Geist, Seele und Leib nach 1. Thessalonicher 5, 23. Und Gott erweckt den Geist des Menschen und durch den Geist des Menschen können wir zum Beispiel auch lesen. Tiere können nicht lesen, weil sie keinen Geist haben. Und so können wir die Bibel lesen. Ohne Geist geht das nicht, Gottes Wort wahrzunehmen oder auch hören und verstehen. Man kann dann lange einem, wie Franz von Assisi, den Vögeln predigen. Das nützt überhaupt nichts. sondern wir können nur zu Menschen sprechen, die einen Geist haben und verstehen. Und so kann der Geist Gottes unserem Geist auch bewusst machen, wir sind Sünder. Wenn wir die 10 Gebote lesen und uns überlegen, ja, du sollst nicht stehlen. Und Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, du sollst nicht Ehe brechen, ist bereits gebrochen, wenn das in Gedanken geschieht. Erkennt der Mensch, ich bin schuldig vor Gott. Und so kann er zur Bekehrung kommen. Aber dann weiß der Mensch auch, warum er sich bekehrt. Und es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist nicht eine gefühlsmäßige Entscheidung. Der Mensch kann sagen, ich weiß, warum ich mich bekehrt habe. Das Gefühl ist dann schon später noch gekommen. Es gibt Menschen, die haben sich bekehrt, die haben gar kein besonderes Gefühl gehabt. Es gibt andere, die haben sofort eine ganz besondere Erleichterung und Freude erlebt. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Aber es geht darum, dass Gott den Geist des Menschen erreicht, sodass er zutiefst weiß, warum er sagen muss, ich bin ein Sünder. Und warum er sagen muss, und Jesus Christus ist der einzige Erretter. Also die Botschaft von Haggai hat dazu geführt, Vers 12 am Schluss, das Volk fürchtete sich vor dem Angesicht des Ewigen. Es hat Gottes Furcht ausgelöst. Und da sehen wir, ein Kennzeichen von Erweckung ist Gottes Furcht. Und heute wird so viel gesprochen über Erweckung und so wenig Gottes Furcht wird erlebt. Das ist ein Widerspruch in sich. Ein wesentliches Kennzeichen von Erweckung ist Gottes Furcht. Jetzt kommen wir schon zu Teil 3. Drittens, Ermunterung durch prophetischen Weitblick. Kapitel 2, 1 bis 9. Im 7. Monat, am Tag 21 des Monats, geschah das Wort des Ewigen durch Haggai, den Propheten, indem er sprach, sprich doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Jehoshua, dem Sohn Jehozadak, dem hohen Priester, und zu dem ganzen Volk, in dem du sprichst. Und jetzt kommt wieder Poesie. Wer unter euch ist der Übriggebliebene, der gesehen hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit? Und als was seht ihr es jetzt? Ist nicht etwas wie das, wie nichts in euren Augen? Aber jetzt sei stark, Zerubabel, Spruch des Ewigen, und sei stark, Jehoshua, Sohn Jehozadaks, und sei stark, ganzes Volk, Spruch des Ewigen, und arbeitet, denn ich bin mit euch, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Wenn wir zusammen gelesen hätten in Esra 3, als das eigentliche Tempelhaus gebaut wurde, dann hätten wir Folgendes gesehen. Die Leute jubelten und jauchzten, als dieses Haus gebaut wurde. Aber es wird erklärt, dass es alte Leute gab, die kannten noch bis zum Jahr 586 vor Christus den Salomo-Tempel. Die hatten den salomonischen Tempel gesehen in seiner früheren Herrlichkeit. Und jetzt, was da aufgebaut wurde, und die haben geweint. Und Esra 4 erklärt, das Jauchzen und das Weinen hat sich so miteinander vermischt. Und jetzt spricht eben Haggai diese alten Leute an, die, obwohl sie schon so alt waren, ja, also, die haben also das Jahr 586 mindestens noch erlebt. Und jetzt sind wir im Jahr 520. Denen sagt er, wer ist eben von euch, der das noch erlebt hat, der dieses Haus gesehen hat in seiner früheren Herrlichkeit. Und jetzt, was hier steht, das ist nichts. Man hat ja nicht diese Reichtümer wie Salomo. Man konnte nur ein schlichtes Haus bauen. Übrigens muss ich erklären, wir haben so oft den Ausdruck Haus, Bayit. Im Hebräischen ist das eigentlich der üblichste Ausdruck, um zu sagen Tempel, Bayit. Es gibt auch noch einen anderen Ausdruck, Heichal, aber Bayit ist der übliche Ausdruck. Also wenn man heute im heutigen Hebräisch sagt, der Tempelberg, dann sagt man Har HaBayit, der Berg des Hauses. Und das ist ein biblischer Ausdruck, zum Beispiel aus Micha 4. Har Habayit. Oder wenn man sagt, der erste Tempel, dann sagt man das erste Haus. Habayit HaRishon. Der zweite Tempel sagt man Habayit HaSheni, das zweite Haus. Und der dritte Tempel, der noch gebaut werden soll, ist Habayit HaShlishi, das dritte Haus. Also darum, dieser Ausdruck Haus oder mein Haus, das wir schon in Kapitel 1 hatten, das ist der technische Ausdruck für das Tempelhaus. Also wer unter euch ist der Übergebliebene, der gesehen hat dieses Haus, das heißt dieses Tempelhaus, in seiner früheren Herrlichkeit. Es ist wie nichts. Aber in Vers 4 macht Gott durch Haggai Mut, dass sie stark sein sollen. Sei stark, Zerubabel, sei stark, Jehoshua, sei stark, ganzes Volk, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Es geht nicht darum, dass es den gleichen Glanz haben soll wie am Anfang, aber ich bin mit euch und das genügt ja. Das reicht. Nicht wahr? Wir haben heute Morgen gesehen bei den Sendschreiben Sardes, Philadelphia und Laodicea. Philadelphia zeigt ganz deutlich die Erweckungszeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Und da hat man wieder auch neu die Perspektive bekommen, wir wollen Gemeinde bauen nach Gottes Bauplan, so wie das im Neuen Testament beschrieben ist. Nicht das, was der Mensch daraus gemacht hat, dieses Machtgebäude von Rom und so weiter, sondern wirklich wie das Haus Gottes, so wie in der Bibel. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was in der Apostelgeschichte ist, man sagt, ja, aber dieser Glanz, diese Ausstrahlung, wie die ersten Christen in den ersten 3 Jahrzehnten, wo ist das geblieben? Aber da sagt Gott, wenn ihr gesehen habt, die Herrlichkeit am Anfang, da sollt ihr euch nichts daraus machen, seid stark, arbeitet. Einfach mit den Möglichkeiten, die ihr habt. Und das Wichtigste ist, denn ich bin mit euch, dass Gott da ist. Also wieder wird hier wiederholt, ich bin mit euch, das, was Haggai schon gesagt hat in seiner kürzesten Botschaft von 4 Wörtern, ja? Ich bin mit euch, Spruch des Ewigen, 1,13. Und jetzt kommt eine ganz interessante Ermutigung, Vers 5. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, bei eurem Ausziehen aus Ägypten, und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Also hier sagt Gott, sein Wort und sein Geist seien in ihrer Mitte. Was heißt das nun ganz konkret? Das heißt, der Tempel sollte der Aufbewahrungsort sein für das Wort Gottes. Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin bei eurem Ausziehen aus Ägypten, das ist die Tora, die 5 Bücher Mose. Und Gottes Geist soll da in der Mitte sein. Ich muss ja erklären, der Tempel war ja in verschiedensten Hinsichten eine Enttäuschung. Der zweite Tempel. Wir haben gesehen, das Haus selber war natürlich nicht so ein herrliches Haus wie der salomonische Tempel. Mit all dem Gold, das Salomo verwenden konnte. Aber es hat noch viel mehr Dinge. Ich habe das in meinem Buch Der Messias im Tempel zusammengestellt auf Seite 90. Das Allerheiligste des zweiten Tempels war ein leerer Raum. Die Bundeslade befand sich nicht mehr dort. Die Bundeslade fehlte. Zweitens, mit der Bundeslade wurde auch der mosaische 7-armige Leuchter verborgen. Die Menorah im zweiten Tempel war demnach nicht die originale. Dieser Leuchter von Mose war eine Stiftshütte im ersten Tempel, aber im zweiten war er nicht mehr im Heiligtum. Drittens, Babylonischer Talmud Joma 52b spezifiziert, dass nebst der Bundeslade auch der goldene Krug mit dem Manna, 2. Mose 16, 33, 34, Hebräer 9, Vers 4, das Gefäß mit dem heiligen Salböl für die hohen Priester, 2. Mose 29, 7, der Stab Aarons, der gesprost hatte, 4. Mose 17, 10, Hebräer 9, Vers 4, und die philistäische Kiste mit den goldenen Mäusen, aus 1. Samuel 6, 4 und 18, die waren nicht mehr da, die fehlten. Weiter, die von Mose gebildete eherne Schlange, aus 4. Mose 21, 8, wurde durch König Hiskia zerstört, 2. König 18, 4. Somit fehlte auch sie im zweiten Tempel. Aber die war vorher noch da, bis zu Hiskia. Aus Avod de Rabbi Nathan 42 geht hervor, dass auch der Stab Moses im zweiten Tempel nicht mehr vorhanden war. Und weiter, die Shechina, das ist diese herrliche Wolkensäule, die über der Stiftshütte war und auch über dem Salomonischen Tempel. Die Shechina, welche einst die Gegenwart Gottes in Israel sichtbar angezeigt hatte, zog nie in den zweiten Tempel ein. Weiter. Bei der Stiftshütte und im ersten Tempel wurde jeweils das erste Opfer durch einen Blitz vom Himmel entzündet. 3. Mose 9, 24, 2. Chroniker 7, 1. Dieses Feuer von Gott wurde anschließend fortdauernd auf dem Altar erhalten. 3. Mose 6, Vers 5. So etwas geschah beim zweiten Tempel nie. Also als sie da zurückkamen, den Altar bauten, kam kein Blitz. Das Altarfeuer war dort menschliches Feuer. Und schließlich, im Brustschild des hohen Priesters wurde zur Zeit der Stiftshütte und des ersten Tempels die Urim und die Tumim, das heißt wörtlich Lichter und Vollkommenheiten, aufbewahrt. Nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil besaß man diese Einrichtung, um den Willen Gottes zu erfragen, nicht mehr. Esra 2, 63, Nehemia 7, 65. Nehemia drückte damals noch die Hoffnung aus, dass die Möglichkeit der göttlichen Urteilsfindung durch dieses Mittel wieder zurückkommen würde. Doch rückblickend müssen wir sagen, dass es bis ins Jahr 70 nach Christus nie mehr Hohenpriester mit den Urim und Tumim gegeben hatte. Also sehen wir diese Unterschiede. Und das gibt noch mehr Gewicht. Wer ist übrig geblieben, hat das Haus gesehen, seine früheren Herrlichkeit? Es ist wie nichts. Und trotzdem sagt Gott, seid mutig, arbeitet, ich bin mit euch. Jetzt machen wir Pause. Ja, wir haben uns noch vor der Pause damit beschäftigt, mit dieser Verheißung Gottes, sein Wort und sein Geist sollen in ihrer Mitte sein. Das bedeutet, dass also die Bibel im zweiten Tempel aufbewahrt wurde. Viele Dinge haben gefehlt, sogar die Shechina, die Wolkensäule Gottes, war nicht da. Aber Haggai macht Mut, Gott sagt, mein Wort soll in eurer Mitte bestehen und auch mein Geist. Das heißt, das Wirken des Geistes Gottes war in Jerusalem im Tempel auf besondere Weise erfahrbar, alttestamentlich. Und dieses Aufbewahren der Bibel hat schon seine ganz besondere Bedeutung. Die rabbinische, talmudische Überlieferung spricht ausdrücklich über drei Tora-Rollen, die im Tempel aufbewahrt wurden. Ich schreibe darüber in meinem Buch Der Messias im Tempel auf Seite 93. Da kann man auch die Quellen dann dort nachschauen, wenn man will. Von besonderer Bedeutung ist die Erwähnung einer Tora-Rolle, die das Buch Esras genannt wurde. Das heißt, eine Kopie der fünf Bücher Mose, die offensichtlich auf Esra, den Bibelschreiber Esra, zurückging. Die wurde im zweiten Tempel aufbewahrt. Die rabbinischen Quellen bezeugen, dass nicht nur die Tora, die fünf Bücher Mose, sondern offensichtlich alle kanonischen Bücher des Alten Testaments im Tempel aufbewahrt worden sind. Aus dem Tempelschatz wurden ferner professionelle sogenannte Magihim beschäftigt. Sie hatten die Aufgabe, die Präzision beim Abschreiben und Übermitteln des Bibeltextes zu überwachen. Die Sorgfalt, die beim Abschreiben des Zentraltextes im Tempel zur Anwendung kam, die kann man sehr schön ersehen bei den Ermahnungen an Abschreiber von Rabbi Yishmael um 130 nach Christus. Der sagt, mein Sohn, sei vorsichtig, denn dein Werk ist das Werk des Himmels. Wenn du einen Buchstaben weglässt oder einen Buchstaben hinzufügst, so findest du dich in der Funktion eines Zerstörers der Welt. Also sieht man, mit welcher Ehrfurcht man den Bibeltext abgeschrieben hat. Der Tempel spielte also daher eine ganz wesentliche Rolle in der Bewahrung und Überlieferung der Bibel. Im Tempel zu Jerusalem wurde also der beste Bibeltext aufbewahrt. Und heute können wir beweisen, dass der Bibeltext im Alten Testament, der schon immer benutzt wurde als Grundlage für die Übersetzung ins Deutsche, ins Englische, Französische und so weiter, das ist der sogenannte masoretische Text aus dem Mittelalter, der geht in seiner Tradition zurück auf diesen Zentraltext im Tempel. Nicht wahr? Wir haben alle gehört von Qumran. Die Qumran-Leute, die Bibelrollen in den Höhlen am Toten Meer aufbewahrt hatten, das waren Leute, die haben sich im 2. Jahrhundert vor Christus vom Judentum abgesondert. Und zwar in der Zeit, als plötzlich illegale hohe Priester an die Macht kamen. Da haben sie gesagt, wir können nicht mehr im Tempel sein, wir gehen. Und da haben sie natürlich alles Mögliche an Schriftrollen, was sie haben konnten, mitgenommen. Aber sie hatten dadurch nicht mehr den Zugang zu dem besten Text im Tempel, in Jerusalem. Und darum findet man, bei den Qumran-Handschriften findet man eine Gruppe von hebräischen Handschriften, die entsprechen diesem masoretischen Text aus dem Tempel. Aber es gibt dann auch Handschriften, die entsprechen mehr dem Text, den die Samariter hatten, die sowieso keinen Kontakt hatten mit dem Tempel in Jerusalem. Und eine dritte Gruppe entspricht mehr dem Text, den die ägyptische Septuaginta-Bibel, die im 3. Jahrhundert in Ägypten übersetzt wurde, benutzt wurde. Aber man kann sagen, je weiter die Handschriften entfernt sind von Jerusalem und dem Tempel, desto schlechter wurden sie. Aber man hat ja nicht nur die Funde gemacht in Qumran, in diesen 11 Höhlen, sondern südlich von Qumran hat man weitere Höhlen gefunden mit Texten im Wadi Murabba'at, mit Texten, die Juden dort versteckt hatten, die nicht vom Judentum abgesondert waren. Und dort, zum Beispiel im Wadi Murabba'at, da gibt es Fragmente, also Bruchstücke der 5 Bücher Mose, die stammen aus der Zeit vor 66 nach Christus. Und die stimmen in jedem Buchstaben überein mit dem Text, den wir schon immer hatten aus dem Mittelalter. Und wie ist das möglich? Eben weil die den Zugang hatten zu dieser fixen Vorlage im Tempel. Und das zeigt, mit welcher Präzision eben der Bibeltext, den wir schon immer benutzt haben, welche Präzision dieser Text aufweist in der Überlieferung. Man kann sagen, Qumran hat nichts Neues gebracht, sondern Qumran hat nur umso mehr bestätigt, wie genau der Text war, den wir schon immer hatten. Und das hat noch eine Bedeutung. Im Judentum durften nur biblische Schriften in den Tempel mitgenommen werden. Was es noch gab, das war die Geschlechtsregister für die Priester und so weiter. Das durfte man auch auf den Tempel nehmen. Aber alle anderen Schriften waren verboten. Und das zeigt, dass das völliger Unfug ist. Liberale Theologen, die sagen uns, der Kanon des Alten Testamentes, also die Bücher, die zum Alten Testament gehören, wie wir ihn kennen, das wurde erst festgelegt 90 nach Christus. Ein völliger Unsinn. Denn im zweiten Tempel durften ja nur biblische Handschriften auf den Tempelplatz gebracht werden. Und da musste man sich ja von Anfang an entscheiden, welche Schriften gehören dazu und welche nicht. Mit anderen Worten, Apokryphen hätte man nicht auf den Tempelplatz nehmen dürfen. Also das war gar nicht möglich, die Frage irgendwie offen zu lassen. Und das wurde also, da war man gezwungen, schon seit der Zeit von Haggai ganz klar zu unterscheiden, was ist biblisch, was ist nicht biblisch. Und eine interessante Stelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Dort haben wir diese schöne Stelle über die Inspiration der Bibel. Der Apostel Paulus erklärt Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also Paulus spricht hier vom Alten Testament, das Timotheus von Kindsbeinen an kannte, durch seine Mutter und seine Großmutter. Aber der Ausdruck hier, die heilige Schrift, ist hier ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck. Denn Paulus verwendet da nicht das übliche Wort für heilig, Hagios, der Hagion, sondern er benutzt das Wort, das verwandt ist mit dem Tempel Hieron. Das heißt eigentlich, die heiligen Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Ich habe das auf dem Skript auf Seite 1 aufgeführt. Ja, in der Mitte unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, da steht das Wort Gottes im Tempel. Haggai 2, Vers 5, vergleiche 5. Mose 31, 26, wo schon zu Zeiten Moses gesagt wurde, dass man das 5. Buch Mose im Allerheiligsten aufbewahren müsse. 2. Chroniker 34, 14, wo in der Zeit von Josia die Bibel im Tempel, im Salomo-Tempel entdeckt wurde. Und jetzt 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt Tahira Grammata. Hiera ist verwandt mit Hieron, Tempel. Hiera Grammata heißt die der Tempelheiligkeit entsprechenden Schriften. Also diese Schriften, die würdig sind, im Tempel aufbewahrt zu werden. Die werden hier erwähnt. Und das ist nun eben wichtig für uns, weil es zeigt, man wusste genau, welcher Bibeltext der richtige Bibeltext ist. Und an welchem Text man die Handschriften immer wieder eichen musste. Und man wusste auch genau, welche Schriften zur Bibel gehören und welche nicht. Das wäre nicht so eine lange, unklare Angelegenheit, wie das eben liberale Theologen heute behaupten. Aber man kann einen Test machen, wenn jemand so etwas sagt, wenn man feststellt, dass er diese Dinge gar nicht weiß. Und das ist also sehr wichtig. Ja, wir gehen weiter. Wir sind gekommen bis Kapitel 2, Vers 5. Wir sind immer noch in diesem dritten Abschnitt, betitelt mit Ermunterung durch prophetischen Weitblick. Vers 6. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen. Noch einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel und die Erde erschüttern und das Meer und das Trockene. Und ich werde erschüttern die Nationen. Und das Ersehnte der Nationen wird kommen, und ich werde dieses Haus erfüllen mit Herrlichkeit, spricht der Ewige der Heerscharen. Mir gehört das Silber und mir das Gold, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Größer wird sein die Herrlichkeit dieses Hauses, die letzte größer als die erste, spricht der Ewige der Heerscharen. Und an diesem Ort werde ich geben Frieden, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Also hier prophezeit jetzt Haggai über die Endzeit. Und er sagt, in der Endzeit, in der einmal alles erschüttert wird, da wird dieses Haus, dieser Tempel, mit Herrlichkeit erfüllt werden und diese Herrlichkeit wird größer sein als die Herrlichkeit des salomonischen Tempels. Wovon spricht er hier? Von dem Endzeittempel, so wie er in Hesekiel 40 bis 48 beschrieben wird. Im tausendjährigen Reich. Und jetzt sehen wir, dass eigentlich Haggai 2 über alle drei Tempel der Geschichte Israels spricht. Über den ersten Tempel, Haggai 2, Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der gesehen hat dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit? Das ist der Salomo-Tempel. Und als was seht ihr es jetzt? Das ist der zweite Tempel. Und dieses Haus wird mit Herrlichkeit erfüllt werden, mehr als die erste. Das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Also hier haben wir alle drei Tempel, mehr gibt es nicht, der Geschichte Israels. Aber was uns auffällt, ist, der Text hier sagt nicht erster Tempel, zweiter Tempel, dritter Tempel, sondern es wird immer als das gleiche Haus gesehen. Nicht wahr, der Prophet sagt, wer hat dieses Haus, das war der zweite Tempel, gesehen in seiner früheren Herrlichkeit? Es wird identifiziert mit dem Tempel, der zerstört wurde, mit dem salomonischen Tempel. Und wenn er sagt, dieses Haus wird in der Zukunft einmal erfüllt werden mit mehr Herrlichkeit als die frühere Herrlichkeit, dann ist es immer noch das gleiche Haus. Aber es ist der dritte Tempel. Es gibt noch ein Kapitel in der Bibel, das so alle drei Tempel enthält, unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Viertletzter Punkt, da habe ich geschrieben, die drei Tempel in Jerusalem, gesehen als ein Haus. Also der erste Tempel, 2 Vers 3a, der zweite Tempel, 2 Vers 3b und der dritte Tempel, 2, 7 bis 9. Nun, das andere Kapitel ist Daniel 9. In Daniel 9, Vers 17 wird der erste Tempel erwähnt. Daniel ist in der Gefangenschaft in Babylon. Der Salomo-Tempel war zerstört. Und wir lesen in Daniel 9, Vers 17, Daniel betet. Und nun höre unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen. Und um des Herrn willen, lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Das ist der Salomo-Tempel, der damals noch in Schutt und Asche lag. Aber nachher bekommt er die Prophetie mit den Jahrwochen. Von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem zu bauen, das sollte sich erfüllen, Nehemiah 2 unter König Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus. Bis dass der Messias kommt, vergehen 67, das heißt also 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche dauert in der Bibel 7 Jahre. Und zwar sind es immer Jahre zu 360 Tagen. Und wenn man das umrechnet, kommt man von diesem Erlass, Jerusalem zu bauen, bis auf den Messias, auf 173.880 Tage. Das hat sich auf den Tag genau erfüllt, als der Herr Jesus dann als Fürst am Palmsonntag im Jahr 32 eingezogen ist nach Jerusalem und in den Tempel. Ich lese Daniel 9, Vers 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, das war im Jahr 445 vor Christus, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zusammen 69. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Jahrwochen, ich glaube die ersten 7 folgten, wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Und wir wissen heute, 5 Tage nach dem Einzug am Palmsonntag wurde Herr Jesus ermordet durch Kreuzigung. Was steht nach den 62 Jahrwochen? Also nach den 72 Jahrwochen. Die genau endeten am Palmsonntag. Und dann sagt der Prophet, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jetzt haben wir hier den zweiten Tempel, der zerstört wird in der Zukunft, von Daniel aus gesehen. Und zwar kurz nachdem der Messias ermordet war. Ermordet werden sollte. Ja. Deutsch ist schwierig. Und ist so, da haben wir also den zweiten Tempel und von dem erfahren wir, am Ende seiner Existenz sollte der Messias zum zweiten Tempel kommen. Und dann wird er eben zerstört werden. Aber dieses gleiche Kapitel spricht noch weiter über die Zukunft. Eine 70. Jahrwoche, die sollte ganz in der Endzeit, 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu stattfinden. Und da sagt der Prophet, Daniel 9, Vers 24, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um den Abfall zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Jetzt haben wir nicht die Zeit, das genau auszuführen, weil wir jetzt nicht Daniel 9 durchnehmen, aber nur so andeutungsweise. Die 69 Jahrwochen gingen bis zum Kommen Jesu. Und die 70. Jahrwoche, die sollte dann aufgespart werden auf die Endzeit. Es gibt also einen Einschub zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Das ist dann die Zeit der Gemeinde. Und nach der 70. Jahrwoche wird alles vollkommen werden. Das ist das tausendjährige Reich. Die Sünden werden zum Ende kommen, der Abfall wird zum Ende kommen und ein Allerheiligstes wird gesalbt werden. Dann haben wir wieder einen Tempel. Und zwar in der Endzeit. Das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Alle drei Tempel im gleichen Kapitel. Und noch etwas Interessantes. Die Stiftshütte wurde ja gesalbt durch dieses Salböl von Mose. Das hatte man auch noch beim Salomo-Tempel. Das habe ich ja in der folgenden Stunde erklärt. Aber beim zweiten Tempel hatte man dieses Salböl nicht mehr. Und deswegen wurde der zweite Tempel auch nie gesalbt. Aber jetzt wird hier gesprochen, in der Endzeit wird das Allerheiligste gesalbt werden. Das ist nicht der zweite Tempel, das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Alle drei Tempel werden auch hier erwähnt. Und wir leben eben in dieser Zeit zwischen dem zweiten und dem dritten Tempel. Allerdings ganz am Schluss, denn wir sehen heute, wie das Judentum riesige Anstrengungen macht, um den dritten Tempel vorzubereiten. Ich habe das schon vielmal gesagt, ich habe auch die Tempelgeräte für den dritten Tempel schon gesehen und viele andere haben das auch. Schaubrottisch aus Gold, den goldenen Leuchter, alles ist bereit für den dritten Tempel in der Zukunft. Und er wird gebaut werden noch vor der Wiederkunft Christi als König. Wird oft gefragt, vor der Entrückung oder erst nach der Entrückung? Nun, die Bibel sagt nicht, ob vor oder nachher. Eines ist klar, nach der Entrückung muss er stehen. Und der Antichrist wird ihn entweihen durch ein Götzenbild und er wird sich selbst da hineinsetzen, 2. Thessalonicher 2, Matthäus 24, Vers 13. Aber dann wird der Herr Jesus zurückkehren am Ende der Drangsalszeit, am Ende dieser 7 Jahre und dann wird er diesen geschändeten Tempel wieder neu weihen und ausbauen lassen nach den Plänen von Hesekiel. Und dann wird es ein Tempel werden von 1,5 Kilometer auf 1,5 Kilometer. Ein solches Bauwerk hat es in der ganzen Geschichte der Architektur noch nie gegeben. Ich habe ja an einem früheren Bibelstudientag einmal diesen Tempel vorgestellt, auch mit 3D-Bildern eines Modells. Also darum will ich mich da nicht zu sehr wiederholen. Aber vielleicht noch interessant, der Tempel zur Zeit des Herrn Jesus war ja schon so gewaltig groß, 144.000 Quadratkilometer. Man hätte alle berühmten Kathedralen von England, hätte man da aufstellen können und hätte noch Platz übrig gehabt. Aber dieser Tempelplatz wird, ich habe das mal ausgerechnet, 2.480.625 Quadratmeter ausmachen. Also da wird der zweite Tempel, der gigantisch war, wird darin nur noch so verschwinden. Und dann in Hesekiel 43 wird beschrieben, wie dann am Anfang des tausendjährigen Reiches die Schechina zurückkehren wird in den dritten Tempel. Aber die Herrlichkeit am Schluss wird den salomonischen Tempel völlig in den Schatten stellen. Das wird hier diesen Bauenden vorgestellt, um ihnen Mut zu machen, dieses so ohne Herrlichkeit dastehende Haus treu zu bauen. Und das Gleiche ist für uns. Wenn wir sehen, die Gemeinde, welche Herrlichkeit die Gemeinde einmal ausstrahlen wird, wenn der Herr Jesus mit allen Gläubigen kommen wird. Ja, er wird kommen mit allen Heiligen auf dem Ölberg. Und es heißt in 2. Thessalonicher 1, dass dann der Herr Jesus in den Heiligen, in den Gläubigen bewundert werden wird. Ich lese 2. Thessalonicher 1. Da wird die Wiederkunft Christi beschrieben. 1, Vers 7, 2. Thessalonicher. Und euch, die ihr jetzt bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Dann wird die Gemeinde von dieser Welt nicht mehr verachtet werden. Sie werden den Herrn bewundern in allen Heiligen. Das heißt, die Herrlichkeit der Gemeinde wird ein Maß erreichen, da wird auch die Herrlichkeit der frühen Gemeinde in der Apostelgeschichte nichts mehr daneben sein. Und so ist es wichtig, dass wir diesen Blick haben für die Gemeinde. Es gibt eine herrliche Zukunft und diese Welt wird einmal die Gemeinde sehen in ihrer Vollkommenheit. Noch zuvor, bevor der Herr Jesus kommt mit allen Gläubigen, werden alle Gläubigen auch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. 2. Korinther 5, Vers 10. Und wenn bis dahin nicht ungeklärte Dinge zwischen den Gläubigen nicht schon geklärt worden sind, werden sie dann spätestens geklärt werden. Und es wird schließlich nichts mehr sein, was irgendeinen Schatten sein könnte, der trübt. Und so wird die Gemeinde in ihre Herrlichkeit kommen. Und diesen Blick für die Gemeinde müssen wir haben bei all dem, was man heute sieht an Mangel in der Praxis. Aber wenn wir diese Sicht haben, dann haben wir die Sicht, wie die Leute damals die bauten. Die dachten, dieses Haus wird einmal ganz herrlich sein. Und jetzt arbeiten wir an diesem schlichten Bau, einfach mit den Mitteln und den Möglichkeiten, die wir haben. Und so sehen wir, die Prophetie hat diesen Sinn, unter anderem unseren Blick auf die Zukunft zu richten, damit wir von der Zukunft her Mut bekommen für die Gegenwart. Und wir haben gelesen, 2 Vers 8, mir gehört das Silber und mir das Gold. Sie hatten nicht viel Silber und nicht viel Gold. Aber Gott sagt, darauf kommt es ja sowieso nicht an. Alle Goldschätze, alle Silberschätze der Welt gehören sowieso Gott. Und er kann sie geben oder nicht geben, wie er will. Aber diese letzte Herrlichkeit wird größer sein als alles. Und in Vers 7 haben wir noch diese Verheißung, und ich werde erschüttern die Nationen, und das Ersehnte der Nationen wird kommen. Das Ersehnte der Nationen, das bedeutet all die Reichtümer, die geistlichen Reichtümer, die Christus, der Messias, bringen sollte. Also da haben wir einen Hinweis auf das Kommen des Herrn Jesus und seine Herrlichkeit. Sehen wir, der Herr Jesus sollte kommen zum zweiten Tempel und er wird kommen zum dritten Tempel. Aber wichtig ist eben Daniel 9, Vers 24, damit können wir Juden beweisen, der Messias ist schon gekommen. Ihr erwartet ihn für die Zukunft, er ist schon längst gekommen. Er musste ja am Ende der zweiten Tempelzeit kommen. Da kann man dann sogar zeigen, die Rabbiner im Mittelalter haben Daniel 9, Vers 24, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, haben sie bezogen auf die Zerstörung des Tempels im Jahr 70. Und sagen, ja bitte, das ist Jahr 70. Das hat auch Rabbi Abravanel gesagt im Mittelalter, das war einer der größten Ausleger. Ja, dann ist der Messias, der ausgerottet wird, vorher, musste er kommen, noch vor der Zerstörung des Tempels. Er musste vor dem Jahr 70 gekommen sein. Ja, und in Kapitel 2, Vers 9, noch eine kleine Perle. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Das bezieht sich im Zusammenhang auf die Zukunft im tausendjährigen Reich, aber schon beim zweiten Tempel ist das erlebt worden. Denken wir an das Gleichnis in Lukas 18, Vers 13. Der Zöllner, der im Tempel ist, aber von ferne und es nicht wagt, seine Augen aufzurichten zum Himmel und er sagt, o Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Und der Herr Jesus sagt, dieser Mann ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Er hat im Tempel Frieden mit Gott gefunden. Durch dieses schlichte Gebet, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und an diesem Ort werde ich geben Frieden. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Übrigens haben wir gemerkt, wie oft steht Ewiger der Heerscharen. Das braucht auch eine Erklärung. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten habe ich aufgeführt unter Punkt 2. 14 Mal steht in diesen drei Kapiteln der Ewige der Heerscharen. Adonai Zvaot. Es ist Herr Zebaot. Der Ewige, das ist klar. Das ist der Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat, der auch nicht dem Verlauf von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist. Aber Heerscharen, Zvaot, bedeutet Armeen in der Mehrzahl. Zava ist Armee, Zvaot ist Armeen. In der Bibel wird gesprochen über die Sternenwelt als von einem Sternenheer. Unsere Sonne, unser Sonnensystem gehört ja zu einer Galaxie mit etwa 100 Milliarden oder 200 Milliarden Sonnen. So genau weiß es gar niemand. Aber man hat nun festgestellt, es gibt im Weltall, im sichtbaren Weltall, von 13 Milliarden Lichtjahren Radius, also Durchmesser 26 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das Licht theoretisch würde 26 Milliarden Jahre unterwegs sein, um von einem Ende des sichtbaren Universums zum anderen zu gelangen. Es sind Dimensionen, die sprengen jeglichen menschlichen Geist. Aber in diesem Bereich gibt es etwa 100 Milliarden Galaxien, a je etwa 100 Milliarden Sternen. Das ist gewaltig. Entspricht übrigens ungefähr der geschätzten Zahl von Sandkörnern am Strand von allen Weltmeeren zusammen. Es ist darum interessant, dass Gott Abraham verspricht, seine Nachkommenschaft wird unzählbar sein. Und er vergleicht es wie der Sand, der am Meer ist, und wie die Sterne des Himmels. Ja, aber Adonai Zvaot heißt also der Gott, der das ganze Weltall in der Hand hat. Und da haben wir eigentlich den überwältigenden Eindruck der Macht und Größe und Allgegenwart Gottes. Denn er ist überall gleichzeitig. Und nicht nur hier im sichtbaren Weltall, sondern auch im Jenseits. Aber Zvaot wird auch gebraucht für die Armeen der Engel. Die werden auch so bezeichnet in der Bibel. Also Gott ist der Gott, der alle Engelmächte, übrigens auch die Gefallenen, in seiner Hand hat. Und wir können nichts machen ohne sein Wort. Und schließlich wird mit Zvaot oder mit Zava eben auch die Armee Israels bezeichnet in der Bibel und die Armeen aller Völker. Das heißt, Gott ist der Gott, der alle Streitkräfte der Welt in seiner Hand hat und letztlich die Weltgeschichte zu dem Ziel führen wird, wie er es will. Und jetzt sehen wir sind in einer Zeit, wo sich die gläubigen Juden so schwach fühlten und sie waren entmutigt, man darf nicht bauen und jetzt sollten sie aber doch bauen und sollten ermutigt sein. Aber das sagt Haggai ständig, der Herr der Heerscharen, der Herr der Heerscharen. Und zu zeigen, dieser Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, das ist der Gott, der uns beisteht beim Bauen. Und genau das ist der Punkt in Matthäus 28 im Missionsauftrag, der Jesus sagt, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. Und zuvor sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und das hilft uns eben zu sehen, auch wenn wir uns schwach fühlen und wenn wir sehen, wie Länder geschlossen werden für das Evangelium. Aber wir arbeiten für diesen Gott, der eben der Herr der Heerscharen ist und der alles in seiner Hand hat und der eben Türen öffnen kann, die verschlossen scheinen, aber er kann sie öffnen. Und wenn man das so sieht, dann versteht man die kürzeste Botschaft von Haggai wieder ganz neu. Ani itchem ne'om Adonai. Ich bin mit euch. Spruch des Ewigen. Ja, jetzt kommen wir zum vierten Hauptteil. Reinheit und Segen. 2, Verse 10 bis 19. Am Tag 24 des 9. Monats im Jahr 2 von Darius geschah das Wort des Ewigen zu Haggai, dem Propheten, indem er sprach, so spricht der Ewige der Heerscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz, Hebräisch Torah, indem du sprichst, wenn ein Mann heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und er rührt mit seinem Zipfel an Brot oder an Gekochtes oder an Wein oder an Öl oder an irgendeine Essware, wird es dadurch heilig werden? Eine biblische Frage, ja? Da antworteten die Priester und sie sprachen nein. Also Dinge, die nach dem Gesetz Mose rituell heilig waren, wenn die in Kontakt kamen mit etwas Unreinem, dann wurde das Unreine nicht rein. Vers 13. Da sprach Haggai, wenn ein wegen einer Leiche Verunreinigter an all diese Dinge rührt, wird es unrein werden? Da antworteten die Priester, es wird unrein werden. Ich war in 4. Mose 19, wird erklärt, wenn ein Israelit einen Toten berührt hatte, dann war er unrein. Und alles, was er berührte, wurde durch diesen Kontakt unrein. Also sehen wir, es ist eigentlich das Gleiche wie den Äpfeln. Wenn man eine Kiste voll Äpfel hat, schöne, gute, gesunde Äpfel, und man legt einen Faulen hinein, dann wird der Faule nicht gesund, sondern die Schlechten werden schlecht. Das ist genau dieses Prinzip. Warum diese Bibelfrage? Vers 14. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk. Ja, so ist diese Nation vor meinem Angesicht, Spruch des Ewigen. Und so ist all das Werk ihrer Hände und was sie dort darbringen, unrein ist es. Und jetzt richtet doch euer Herz auf die Zeit. Von diesem Tag an und zurück, bis dahin, vor dem Setzen von Stein auf Stein am Tempel des Ewigen, bevor dies war, man kam zu einem Getreidehaufen von 20 Sea. Ein Sea ist übrigens 7,3 Liter. Doch da waren es 10. Man kam zur Kelterkufe, um 50 Pressungen abzuschöpfen. Doch da waren es 20. Ich habe euch geschlagen mit Getreidebrand und Getreiderost. Das sind verschiedene Krankheiten für Getreide. Und mit Hagel alle die Werke eurer Hände. Ihr aber seid nicht zu mir hin umgekehrt. Spruch des Ewigen. Richtet euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und zurück. Vom Tag 24 des 9. Monats an bis zu dem Tag, von dem an der Grund gelegt wurde zum Tempel des Ewigen. Richtet euer Herz darauf. Ist noch Saatgetreide im Vorratshaus? Und bis zum Weinstock und zum Feigenbaum und zum Granatbaum und Olivenbaum? Es hat nicht getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Also Gott erklärt, schaut mal, die ganze Zeit, wo ihr eben nicht mit eurem ganzen Herzen für den Herrn gebrannt habt und für seine Arbeit da gewesen seid. Das war eigentlich ständig eine Zeit, wo Gott den Segen zurückgehalten hat. Und das Volk war eben, weil diese Hingabe fehlte, war das Volk unrein. Und jetzt wird also hier erklärt, diese rituelle Unreinigkeit im Gesetz Mose, die hat eine geistliche Bedeutung. Die spricht symbolisch eben von einer wirklichen Unreinheit. Und fehlende Liebe für den Herrn, dass wir ihm nicht den ersten Platz geben, das macht uns unrein. Und das steckt an. Also, es wird gewarnt, dem Herrn den zweiten Platz im Leben zu geben, das macht uns unrein und steckt auch andere an. Aber Gott sagt jetzt, ab diesem Tag soll nun wirklich eine Wende kommen. Von jetzt an will ich segnen. Und so wurde all dieses Gericht über die Natur wurde umgedreht. Das hatte Haggai vorausgesagt und das hat sich offensichtlich erfüllt. Und darum wurde auch Haggai als ein biblisches Buch angenommen. Ein biblischer Prophet sprach nicht nur über zukünftige Dinge, die man nicht nachprüfen konnte damals, sondern er musste auch immer über kurzfristige Dinge sprechen, die man nachprüfen konnte. Und wehe, ein Ding traf nicht ein, so war ein falscher Prophet nach 5. Mose 18, der verworfen war. Aber jeder biblische Prophet, der eben in den Kanon aufgenommen wurde, in die Sammlung der alttestamentlichen Bücher, war ein Prophet, der getestet wurde und seine Prophezeiungen waren immer 100% eingetroffen. Einmal falsch war der Beweis, dass er ein falscher Prophet war. Und so hat sich also unter Haggai diese Wende gegeben, mit dem, dass das Volk umgekehrt ist zum Herrn, wurde ihm dann auch der Segen zugesichert. Jetzt kommen wir zu fünftens. Israels Zukunft ist gesichert. 2 Vers 20 bis 23. Und das Wort des Ewigen geschah zum zweiten Mal zu Haggai. Am Tag 24 des Monats, in dem er sprach, sprich zu Zerubabel, dem Landpfleger von Juda, in dem du sprichst. Ich erschüttere den Himmel und die Erde. Und ich werde umstürzen den Thron der Königreiche, und ich werde vernichten die Macht der Königreiche der Nationen. Und ich werde umstürzen Streitwagen und die darauf Fahrenden, und es werden stürzen Rosse und die darauf Reitenden. Ein jeder durch das Schwert seines Bruders. An jenem Tag, Spruch des Ewigen der Heerscharen, werde ich nehmen Zerubabel, den Sohn Shealtiels, meinen Knecht. Spruch des Ewigen. Und ich werde dich machen wie zu einem Siegelring. Denn dich habe ich erwählt. Spruch des Ewigen der Heerscharen. Also hier spricht der Prophet noch einmal davon, wie die ganze Welt erschüttert werden soll. Der Hebräerbrief erklärt uns, was das bedeutet. Schlagen wir auf Hebräer 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Aussprüche gab, das in Bezug auf die Gesetzgebung am Sinai bei Mose, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Bei der Gesetzgebung bei Mose, 2. Mose 19. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, und nun wird aus Haggai zitiert, noch einmal, Haggai 2, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Jetzt wird erklärt. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die gemacht sind. Auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Also diese Erschütterung von Himmel, von Erde und Himmel, erklärt der Hebräerbrief, das weist hin auf das Ende der Welt. Dass Gott das ganze Weltall erschüttern wird, um es dann zu verwandeln. Diese Erschütterung hat auch Petrus beschrieben in 2. Petrus 3. Und da sagt er etwas Sensationelles. Geht um die Zeit nach dem tausendjährigen Reich. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr denn sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Erwartend und beschleunigend die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißigt euch, ohne Flecken und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden. Petrus sagt, Himmel und Erde wird aufgelöst, und zwar so, dass die Elemente aufgelöst werden. Das ist sensationell, weil bis ins 20. Jahrhundert glaubte man, dass die Elemente der Materie, die Atome, nicht weiter aufgespaltet werden können. Und dann kam so ein Einstein und andere und die sagten, es geht doch. Nur wird dann unwahrscheinliche Energie frei. Aber der Fischer Petrus schreibt 2000 Jahre früher, schreibt, das ganze Weltall wird im Brande untergehen, die Elemente und Stocheion, im Griechischen meint das die Grundeinheit der Materie, werden aufgelöst werden im Brand. Und Gott wird dann einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und noch etwas, er sagt nicht nur aufgelöst, in 2. Petrus 3, Vers 12 sagt er, die Elemente im Brande werden zerschmelzen. Und das haben auch die Physiker erst im 20. Jahrhundert herausgefunden, dass man nicht nur durch Atomspaltung Energie freilegt, sondern auch durch Atomkernverschmelzung. Also hier haben wir beides, die Atomkernspaltung und die Kernzerschmelzung erwähnt, wodurch Energie frei wird. Und so wird Gott das ganze Weltall mit allen Galaxien, alles wieder auflösen. Was haben sich die Leute zur Zeit von Petrus gedacht, wenn er sagt, die Erde wird verbrannt werden? Ja, der kann doch nicht brennen. Ja, natürlich, man muss nur alle Atome auflösen. Aber das kann eben nur der Herr der Heerscharen. Und Haggai weist also hierhin auf diese letztendliche Erschütterung der ganzen Schöpfung und deutet damit die Verwandlung der Dinge an. Die Schöpfung wird nicht im Nichts aufgelöst, sondern sie wird umgewandelt werden. Genauso wie der Körper der Gläubigen bei der Entrückung, 1. Korinther 15, 51, wird das Gleiche gesagt vom Körper der Gläubigen, wenn sie auferstehen und die übrig bleiben, werden wir verwandelt werden. Das heißt, dieser Körper ist Teil dieser Schöpfung und er besteht aus Atomen dieser Schöpfung. Aber dieser selbe Körper wird umgewandelt in einen neuen Körper, der aber aus der gleichen Substanz besteht. Und das ganze Weltall wird nicht im Nichts aufgelöst, sondern es wird aufgelöst und dann verwandelt in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Alles wird erschüttert werden, aber dann sagt Haggai, der Ewige hat gesagt, er wird Zerubabel nehmen. Er ist wie ein Siegelring, den Gott erwählt hat. Warum dieser Zerubabel? Ja, dieser Zerubabel, habe ich ja schon erklärt, stammte ab von König David. Und stammte ab von der Königsreihe Salomo und so weiter. Und diese Linie führte später bis auf Josef, den Mann der Maria. Und dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, bekam der Herr Jesus, der übrigens durch Maria über eine andere Linie auch ein Nachkomme von David war, aber nicht aus der Königslinie, kam der Herr Jesus als Mensch juristisch Anspruch auf die Königslinie. Und darum hat er Anrecht auf den Thron von David. Was sagte der Engel Gabriel zu Maria in Lukas 1? Lukas 1, Vers 31. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in die Ewigkeiten, und seines Reiches wird kein Ende sein. Da sehen wir, das tausendjährige Reich, das ist nach 1000 Jahren vorbei. Aber hier wird angedeutet, dass der Herr Jesus ein ewiges Königreich haben wird. Das wird auch in 2. Petrus 1 erwähnt. Von unserem Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so wird der Herr Jesus eben im tausendjährigen Reich über diese Welt herrschen, aber dann auch, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschafft, Offenbarung 21, dann wird er König sein, auch über diese neue Schöpfung. Und einen solchen Ausblick gibt Haggai hier. Er führt bis zum letzten Tempel im tausendjährigen Reich, aber jetzt führt er sogar noch darüber hinaus und deutet eben, indem er Zerubabel herausgreift, der aus dieser Königslinie des Messias ist, weist er darauf hin, auf das ewige Königreich des Herrn Jesus Christus. Und ich lese noch zum Schluss aus Offenbarung 22, eine ganz interessante Stelle. In dem Zusammenhang. Interessant ist ja alles. Ja, und zwar heißt es da, Offenbarung 22, Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, Und Nacht wird nicht mehr sein und kein Bedürfnis einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da werden die Gläubigen der Gemeinde nicht nur beschränkt auf das Mitherrschen mit Christus im tausendjährigen Reich, sondern in alle Ewigkeit werden sie herrschen. Über wen? Ja, Offenbarung 21 wird die neue Erde beschrieben und es wird gesprochen über die Menschen auf der neuen Erde. Das ist aber nicht die Gemeinde, denn die Gemeinde wohnt, nach Johannes 14, im Haus des Vaters, im Himmel. Aber sie wird auch in der Ewigkeit auf der Erde regieren über all die Gläubigen, die nicht zur Gemeinde gehören, nicht zu Hause sind im Haus des Vaters. Die alttestamentlich Gläubigen, die Gläubigen nach der Entrückung der Gemeinde. Und so wird die Gemeinde in Ewigkeit mit Christus herrschen in diesem ewigen Reich. Aber Haggai deutet hier bereits etwas an, was im Neuen Testament dann noch weitergeführt wird. Aber bereits diese Verwandlung der Dinge, so sagt Hebräer 12, wird hier angedeutet. Eine gewaltige Dimension. Und ich kann also sagen, es wird nie langweilig werden. Ja, stellen sich Leute vor, da muss man in der Ewigkeit auf einer Wolke stehen und Posaune spielen. Ja, für gewisse Leute könnte das schon interessant sein. Aber nicht für alle, ja. Und nein, wir werden im Haus des Vaters wohnen und wir werden mit Christus herrschen über diese neue Erde. Und was bedeutet das Herrschen? Es gibt ja kein Böses mehr. Nun, in Offenbarung 21 wird die Gemeinde beschrieben als eine Stadt, das neue Jerusalem, voller Edelsteine. Und das Licht in dieser Stadt ist Jesus Christus, das Lamm. Nun wird das Licht durch die Edelsteine ausgestrahlt und in verschiedensten Facetten ausgestrahlt. Und das deutet an, wir werden in alle Ewigkeit die Herrlichkeit des ewigen Sohnes Gottes den Menschen ausstrahlen und vermitteln in dieser ewigen Regierung. Also das deutet Dimensionen an, die uns einen Vorgeschmack geben von der Ewigkeit. Wir wissen ja, der Herr Jesus ist der Ewige, der Unendliche. Und er hat das Herz des Vaters von Ewigkeit her erfreut. Und auch als er als Mensch auf der Erde war, hat der Vater den Himmel geöffnet und gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so ist der Herr Jesus, er ist unerforschlich. In Johannes 21 sagt Johannes, wenn man alle Herrlichkeiten des Herrn Jesus einzeln aufzählen würde, so würde selbst der Kosmos, die Welt, diese Bücher nicht zu fassen vermögen. Er ist nach 2. Korinther 9, Vers 15 die unaussprechliche Gabe. Und darum werden wir in Ewigkeit werden wir immer neue Herrlichkeiten sehen in der Person des Herrn Jesus. Also wenn der Vater nie genug bekommen konnte als der ewige Gott von seinem Sohn, es wird uns nie langweilig werden. Und wir lesen, Gott wird genannt in 1. Timotheus 1 und 1. Timotheus 6, der selige Gott. Und viele Übersetzer haben nicht so gewagt, das wirklich zu sagen. Selig ist im Griechischen Makarios. Das heißt eigentlich glückselig. Der glückliche Gott. Gott ist glücklich in seinem Sohn und sein Herz wurde von Ewigkeit her erfüllt. Und dieser ewige Vater wollte diese Freude an seinem Sohn mit uns teilen. Und diese Herrlichkeit werden wir als das neue Jerusalem in Ewigkeit ausstrahlen und weitergeben an den Menschen in diesem ewigen Reich des Herrn Jesus Christus. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Ausblicke machen dürfen durch dein Wort, die uns völlig übersteigen. Aber es macht unser Herzen glücklich, befestigt sie in dir und es macht uns auch mutig, um in dieser Zeit zu arbeiten für dich, ohne dass wir auf uns schauen und entmutigt werden, wenn es nicht so glänzend ist, was wir sehen und tun, sondern wir wollen es für dich tun, im Bewusstsein, dass du wirkst und dass du mit uns bist und dass du uns deinen Segen, auch dann, wenn wir dir gehorsam sind, dir nachfolgen von ganzem Herzen, uns auch schenken wirst. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass wir in dir alles gefunden haben. Und niemand ist mit dir zu vergleichen. Und so bitten wir dich, dass du einem jeden von uns hilfst, dir wirklich den ersten Platz in unserem Leben zu geben, damit der Ratschluss Gottes erfüllt wird, damit du in allen Dingen den Vorrang habest. Amen.